Okay, auch von meiner Seite her ein freundliches, herzliches Guten Morgen miteinander. Schön, dass wir in dieser Gegenwart von unserem Gott dürfen zusammen sein dürfen. Und das sind nicht nur Floskeln, das ist so. Wir leben in seiner Gegenwart. Das ist so schön. Ich bin heute Morgen mit dem Zug durchgekommen, darum habe ich immer ein bisschen Verspätung, ein bisschen knapp, soll ich Schriftdeutsch sprechen, ist, glaube ich, besser. Es ist dann immer ein bisschen knapp, aber ihr verzeiht das, ihr wisst das. He? Okay. Aber Gottes Segen ist schon während der Reise mit seinen Kindern. Kaum bin ich in Fruttigen eingestiegen, war ein sehr mitteilungsbedürftiger Mann auf meiner linken Seite. Und der hat mich gleich, also die Situation, hat mich gleich an Max Schnidrig erinnert. Weil von ihm weiß ich, wenn er in dieser Situation wäre, dann würde er diesem etwas von Jesus erzählen, habe ich gedacht. Nicht, was Max kann, kann ich auch. Aber so ein bisschen habe ich gedacht, Herr, mache ich auch, wenn du willst. Und so kamen wir in ein Gespräch über dieses Thema. Der Himmel erwartet uns. Und am Anfang konnte ich gar nicht so richtig rein in den Lobpreis. Meine Gedanken reisten mit ihm weiter in die Belalp, wo er dann Mittagessen wird dort oben. Er war vor etwa 2 Jahren zwischen Leben und Tod und ist fast gestorben. Und das war natürlich ein guter Einstieg. Ich habe dann begonnen und habe gesagt, und das wirst du wieder tun, aber dann endgültig. So. Da hat er mich so verdutzt angeschaut. Und, naja, alles Weitere erspare ich euch, aber ihm durfte ich es weitergeben. Der Himmel erwartet uns. Und das ist mir auch in diesem Gespräch wieder entgegengekommen. Der Himmel erwartet uns, aber es gibt mindestens 3 Aber. Und die möchte ich einführend ein wenig kurz erwähnen. Der Himmel erwartet uns, aber es eilt ja nicht gerade. Frei nach dem Zürich-West-Song, der Sommer ist vorbei. Viele von euch kennen ihn vielleicht, haben Kuno Launer im Ohr. Wenn man Ferien hat und man gleich verdient und es Lüftli geht, wenn die Sonne scheint, ist das Leben nicht einmal so schlimm. Solange am Morgen ein neuer Tag anfängt, solange öppe eine neue Scheibe drin liegt, der Karre läuft und deine Mannschaft gönnt, ein Bild gibt, wenn man die Fernbedienung drückt, man Kohle kann nehmen, wenn man das Kärtli reinlässt, ist das Leben nicht einmal so schlimm. So wie Zürich West, Kuno Launer. Aber es eilt ja nicht gerade. Das mit dem Himmel. Aber das Zweite, einmal wird es für uns alle eng. Wenn das Leben spürbar versickert, nur noch leiden und dann das Ende vor Augen steht. Ich habe gerade vor 2-3 Wochen einen Freund beerdigt, 1 Jahr jünger als ich. Er war mit mir beim Segeln in der Karibik, Bauchspeicheldrüsenkrebs und schnell ging's. Ein Gotteskind. Und die Hoffnung war da, dass er von den Toten auferweckt wird und so weiter. Ihr kennt das, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Sterben ist nicht gerade schön, das habe ich bei ihm gesehen. Und wenn dann jemand von den Toten auferweckt wird, hat er das Sterben noch einmal vor sich. Dabei hätte er es jetzt ja hinter sich gehabt. Also ich bin da immer ein bisschen, naja, ihr kennt mich. Auf alle Fälle, es wird dann eng. Da läuft mancher würdelos seinen letzten Genüssen nach, zu denen er noch fähig ist. Andere erwarten verzweifelt ein Dankeschön für die vielen guten Werke und das viele, das sie geleistet haben. Und dann macht das Essen keine Freude mehr. Die Augen, die Ohren, die Beine machen nicht mehr mit. Und spätestens dann, fürchte ich, hilft es auch nicht, wenn der Karren anläuft am Morgen. Das zweite aber. Der Himmel erwartet uns, aber, und jetzt kommt die Botschaft, Jesus lässt sein Evangelium in die erschütternd und ängstlich fragenden Jüngerherzen hineinkrachen. Die gute Botschaft hatten sie so nötig. Der Himmel erwartet uns. Ohne Wenn und Aber. Der Kontext dieses Bibeltextes, den wir lesen und zugegeben leider meistens bei Abdankungspredigten hören, zeigt uns, da hat Jesus den Verrat des Judas angesagt. Dann hat er die Verleugnung des Petrus angesagt. Und dann hat er gesagt, ich hau dann ab. Nicht durch die Mitte, aber nach oben zu meinem Vater. Und da stehen sie nun. Voller Angst, voller Verzweiflung. Wie soll das enden? Wie soll das weitergehen, wenn dieser Jesus das alles vorausgesagt hat und das eintrifft? Was ist dann mit uns? Und wir Menschen, wenn wir in einer Klemme sind, wenn wir in der Angst sind, wenn wir in Nöten sind, wenn wir in Auseinandersetzungen sind und nicht mehr weitergehen, dann wünschen wir immer sofort Hilfe. Dass sich die Situation ändert, dass man sofort gesund wird, dass die ganze Welt sich nur noch um einen dreht oder eben nicht mehr um einen dreht, je nach Situation. Es muss einfach sofort Veränderung geben. Also, Jesus, sprich ein Machtwort und dieser Judas, der verrät dich nicht. Hilf dem Petrus und er verleugnet dich nicht. Und bleib doch bei uns, du kannst ja dann nach 2000 Jahren zum Vater in den Himmel gehen. So, das wäre Trost gewesen. Aber nee, der Jesus sagt, der Himmel erwartet uns. Ja, was hast du denn davon? Du hast Bauchschmerzen und der Jesus sagt, der Himmel erwartet dich. Du stehst vor der Prüfung, zittern, kommst nicht durch, hast nicht gelernt, da bist du selber schuld, aber trotzdem, der Himmel erwartet uns. Also ich meine, der Himmel erwartet uns. Da hat Lenin irgendwie mal die Idee gehabt, das ist Opium fürs Volk. Den Himmel auf dieser Erde, den müssen wir schaffen, aber den müssen wir nicht da irgendwann in der Ewigkeit erwarten. Ja, und jetzt lesen wir die Ermutigungsworte von Jesus Christus in all unsere Situationen hinein. Also, dass wir uns richtig verstehen. Nicht, dass er keine Toten auferweckt. Nicht, dass er nicht Kranke heilt. Nicht, dass er nicht sofort eingreift. Das eigentliche Gebet besteht ja immer darin, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Aber hier hat Jesus so reagiert, wie wir es auch brauchen. Der Himmel erwartet uns. Johannes 14, 1-3, ich habe es eingeblendet. Unerschüttert sei euer Herz. Ja, kannst du denn, wenn du einen Verräter hast, wenn du einen Verleugner hast, wenn du abhaust, ja, kannst du dann. Unerschüttert sei euer Herz, schnell gesagt. Aber dann kommt die Spur, auf die er sie bringen wollte. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und jetzt überlegt euch einmal, ist das jetzt wirklich Trost? Also überlegt euch einmal, ist das jetzt wirklich Trost? Also ich meine, der Himmel erwartet uns. Ja schon, aber ich habe jetzt Zahnschmerzen. Der Himmel erwartet uns. Aber jetzt hat mir einer das Auto zusammengestaucht. Der Himmel erwartet. Jesus hat manchmal schon eine merkwürdige Art und Weise, reinzusprechen in unsere Leben. Und mir scheint es, dass wir als Gemeinde, genau wie die Jünger, total auf Soforthilfe programmiert sind. Das zeigt sich auch daran, dass du mit Garantie schon mindestens ein Jahr lang, wenn noch nicht schon viel, viel länger, wenn du nicht in der Beerdigung warst, nie mehr eine Predigt über den Himmel gehört hast. Schau mal nach. Wann hast du die letzte Predigt über den Himmel gehört? Ich bin einigermaßen erstaunt. Ich habe bei mir nachgeschaut. Ich habe dann eine gefunden, aber irgendwie in der geistlichen Steinzeit bei mir. Also irgendwie weit zurück. Schön, dass wir uns heute Morgen mal über den Himmel unterhalten dürfen. Nicht als ein Trostzückerchen irgendwann einmal, wenn dann alles nicht hilft und alles schief geht, kommt ja dann noch der Himmel. Sondern jetzt, unmittelbar, leben wir vom Himmel. Oder leben wir davon, dass Gott ein Soforthelfer ist? Ist er auch, nach seinem Willen. Aber der Himmel ist manchmal weit weg. Ein Missionar, der in Ruanda war, ich bin fast sicher, dass ich das einmal erzählt habe, der erzählte von diesem Krieg da unten, Hutsi, Tutsi und nebendran Burundi da in Zentralafrika. Und da sind die Gotteskinder buchstäblich verhungert. Und das, was mich erschüttert hat, das kam denen gar nicht in den Sinn, zu beten, dass jetzt Essen kommt. Kam denen nicht in den Sinn. Der Himmel erwartet uns. Was soll ich jetzt essen, wenn ich in den Himmel kann? Brutal. Sind wir weit weg, zugegeben. Aber ihr spürt die Spur. Der Himmel ist schon relevant. Nicht irgendwann, sondern jetzt, in unserer Haltung, in unserem Leben. So, jetzt sollte ich vorwärts machen, sonst sind wir wieder viel zu lange zusammen. Also, unerschüttert sei euer Herz. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Seine Lösung. Mein Vater hat ein Haus. Ja, bravo. Hä? Bravo. Wenn du den Kontext betrachtest, mein Vater hat ein Haus. Wo ist das Problem? Mein Vater hat ein Haus. Geht's dir schlecht? Kein Problem. Dein Vater hat ein Haus. Also, ehrlich. Im Hause meines Vaters, und jetzt kommt's noch dicker, sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, um euch einen Platz zu bereiten. Wenn ich nun aber hingehe, euch einen Platz bereite, so komme ich wieder und will euch zu mir nehmen, damit ihr dann seid, wo ich bin. Wo wohnt Gott? So fragte der Lehrer. Die Antwort wäre wohl eben gewesen, im Himmel. Aber der Ernstli antwortete bestimmt im Badezimmer. Denn jeden Morgen hörte er vor der verschlossenen Badetür den genervten Papi seiner Schwester rufen. Mein Gott, wie lange dauert das dann noch? Hat er gedacht, Gott ist im Badezimmer. Mein Gott. Also unsere Lebensaussichten als Gotteskinder münden definitiv nicht ins Badezimmer. Das nicht. Aber auch nicht in den ins Aufbewahrungsgelände für Leichen. Dort auch nicht. Ganz sicher nicht. Sondern unzweifelhaft in den Himmel. Dort, wo Gott ist. Und darum sollen wir uns damit auch beschäftigen. Intensiv, nicht nur so en passant, sondern wirklich intensiv. Immer wenn es um den Himmel geht, dann ist bei mir der erste Gedanke, unser Vater im Himmel. Auch da wieder. Jesus Christus hat das uns beten gelernt. Unser Vater im Himmel, Matthäus 6,9. Himmel. Ich denke, wir dürfen uns darauf freuen, dass wir in den Himmel kommen. Aber davon spüre ich so wenig Freude über den Himmel. Freude, dass Gott hier, jetzt, sofort, dann und wenn möglich immer nach unserem Wunsch. Das schon. Aber Himmel, das ist doch ewig weit weg. Das gehört unmittelbar und untrennbar zusammen. Denn ein Himmel ohne Gott, unseren Vater, wäre ja eigentlich gar nicht wirklich Himmel. Und darum ist es so wichtig, daheim zu sein im Vaterhaus. Und ich bin überzeugt, aus diesem Daheimsein, im Herz drin, zu Hause sein beim Vater, da kommen Gebetserhörungen, da kommen Prophezeiungen, da kommen Krankenheilungen, da wird so viel mehr geschehen, als wir es uns mit unserem krampfhaften Bitten um jetzt und sofort geschieht. Das ist meine persönliche Überzeugung und das, was ich auch erlebe. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, und da gehört der Himmel dazu, so wird euch alles andere dazu fallen. Und das Verrückte ist, wir beten auf tausend und zurück für alles andere. Das uns ja zufallen würde, wenn wir uns um das Reich Gottes kümmern. Verkehrte Welt. Nehmen wir mal an, dieser Pfosten wäre das Reich Gottes. Und jetzt haben wir Hunderte von Gebetsanliegen und Nöten und Schwierigkeiten und Bedürfnisse und. Und jetzt kennen wir uns ja. Jetzt bete ich für das, für dieses, für jenes. Nur für den Fall, dass es Jesus noch nicht mitbekommen hätte im Himmel, oder? Und dann sage ich es noch einmal und dann kommt die ganz logische Strategie. Ich verschicke SMS. Wenn nämlich 10'000 beten, hilft es mehr, als wenn nur eines betet. Ja, ihr lacht jetzt, aber genau so funktioniert es. Kommt mir immer wieder entgegen. Und völlig vergessen ist das Wort, das Jesus Christus sagt. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, um ihrer vielen SMS willen würden sie erhört. Es ist nicht nur wichtig, dass meine Frau und ich beten, es ist wichtig, dass sie in Afrika auch für dasselbe beten. Und dann auf der Bibelschule in Los Angeles auch. Viel hilft viel. Und sie meinen, um viel hilft viel Willens werden sie erhört. Und jetzt kommt mein Jesus und sagt, nee, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und so wird euch das andere zufallen. Warum beten wir immer so verrückt um das, was uns eh zufällt, wenn wir uns um das Reich Gottes kümmern? Das ist nur so eine schwache Überlegung. Ich möchte es nicht so abstrakt, verstehst du? Weil Jesus ist ja dann fortgefahren und hat gesagt, darum sollt ihr beten. Er hat nicht gesagt, ihr sollt nicht beten. Darum sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Und dieser Himmel, meine Lieben, der gehört zu diesem Reich Gottes. Das ist dieses Reich Gottes und dieser Himmel ist nicht einfach weg. Der soll uns beseelen, der soll in uns drin wohnen, der soll den Unterschied machen. Unerschüttert sei euer Herz. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich und dann, jetzt kommt er mit dem Haus und mit den Wohnungen. Die Jünger waren 30. Was soll da der Himmel, der auf uns wartet? Versteht ihr? Wo wohnt Gott? Es ist so wichtig, dass wir in diesem Vaterhause wirklich zu Hause sind. Jesus versichert seinen Jüngern, wie es am Ende für sie ausgehen wird. Er gewährt ihnen einen Blick auf die letzten Seiten ihres Lebensbuches. Er sagt ihnen, seid nicht ängstlich, macht euch keine Sorgen, denn mein Vater hat ein Haus. Merkt ihr, wir können mit dem sowas von wenig anfangen. Weil wir auch dieses Aber haben von Zürich West. Also mittlerweile läuft das Auto noch, mittlerweile kommt noch Geld, wenn ich rauslasse, mittlerweile kommt noch ein Bild, wenn ich die Fernbedienung drücke, bla bla bla. Aber wir sind so weit weg. Er hat uns ein Haus. Ich gehe zu ihm. Ich gehe euch voraus. Ich werde euch einen Wohnort, einen Platz zubereiten. Macht euch keine Gedanken. Es ist Raum genug für euch alle. Ihr werdet in den Himmel kommen, wo Gott ist. Ich merke, die schiere Begeisterung geht wie eine Welle durch. Also, wie der Paulus gesagt hat, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, aber gewinnen will niemand hier drin. So, ungefähr so. Ja, ihr müsst nicht darüber streiten, wer reinkommt und wer nicht und wer näher an mir ist und wer nicht. Es gibt dort viel Raum im Haus meines Vaters und wenn ich gehe und euch den Raum vorbereite, dann werde ich euch dort auch mit Sicherheit erwarten. Da hat es der Jesus wie wir. Wir bereiten ja auch nicht ein Fest vor und wissen genau, es kommen keine Gäste. Aber er weiß eben, dass wir kommen. Dann bereitet er vor, genau wie wir. Und weißt du, eins freut mich. Ich weiß ja nicht genau, wie es da oben ist. Man hört immer wieder Geschichten, der ist zurückgekommen vom Tod. Und vorgestern habe ich ein Video gesehen von einem Deutschen, der 4 Tage tot war und dann wieder lebendig wurde. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich den bewundern soll. Also es wäre auch gut zu bleiben, denke ich. Und dann erzählen sie, was sie gesehen haben und so weiter. Ich habe auch meine Vorstellung. Die kann mir niemand nehmen, auch ich kann die nicht biblisch begründen, aber ich glaube, unsere erste Enkelin, die gestorben ist, die wird mich dann dort mal abholen. Das ist für mich so wie fest. Und ich sage dann, Heiland, ich weiß schon, dass der nichts geschieht bei dir, aber pass gut auf sie auf, wie wenn ihr das von mir hören müsste. Aber irgendwie einfach, ich glaube daran. Und die einen erzählen das und die anderen das und die anderen das. Ja, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Ich weiß nicht genau, wie es ist, aber ich weiß, dass es Chefsache ist. Er hat nicht den Engel Gabriel hoch 8 für Sabine bestimmt. Er sagt, das mache ich selbst, ist Chefsache. Die Sabine ist Chefsache. Und du auch. Er kommt und wird euch und mich ziehen zu ihm. Er will uns bei sich haben, er hat es da oben vorbereitet. Und eines ist für mich klar, es wird da niemals langweilig. Denn wir sind im Himmel nicht Gäste, wir werden dann bleiben. Für immer und ewig. Ist schön. Soll das Herz erfüllen. Ich bin nicht lebensmüde, aber ich bin himmelfreudig. Je länger, je mehr. Eines schließt das andere nicht aus. Und wisst ihr, da mit dem Himmel, da muss ich schon sagen, meine Güte, da hatte ich dann schon oft Mühe. Also ich war ja 10 Jahre bei euch, Pastor, die meisten, die kennen mich. Also ich laufe im Marathon, ich fahre mit dem Bike downhill, ich bin um die halbe oder fast die ganze Welt gesegelt mit dem Segelboot. Also ich bin jetzt nicht gerade der Typ, der sich den Himmel vorstellt, auf einer wunderbaren goldigen Wolke zu sein und dann plätschert da irgendwie Anbetungsmusik und das Verrückte ist, das hört nie auf. Oder? Und dann steht da noch vom gläsernen Meer. Also ich bin über den Atlantik gesegelt, 7 Meter Wellen. Delfine, Wasserschildkröten, ich habe Action erlebt bei Wind. Wir sind nur mit dem Mast gesegelt, so hat das getan. Das gläserne Meer, also ich weiß nicht, was sich da bewegt. So, also mit dem Himmel stand ich immer ein bisschen auf Kriegsfuß, muss ich sagen. Das ist für mich langweilig, so, mit den menschlichen Vorstellungen. Wenn du es spannend findest, naja, ich meine, du spielst Gitarre, aber was soll einer, der keine Sehnsuchtsbratpfanne bedienen kann? Was soll der? Was soll der Unmusikalische da oben und weißt du, was ich meine? Also Himmel, da können sie mir erzählen, was sie wollen. Ich habe dann ein Studium gemacht über diesen Himmel. Behalte jetzt das meiste für mich, sonst geht es noch länger heute Morgen. Aber auf alle Fälle vergessen die meisten, dass das Ende dann ist ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir werden hier sein und er wird unser Gott sein. So, jetzt müsste ich da noch weiter ausführen. Aber eines weiß ich, weil ich Jesus kenne, weil ich ihn im Herzen habe, weil die Freude trotz menschlichen Vorstellungen in meinem Herzen übersprudelt von diesem Himmel und dieser Herrlichkeit. Und ich war schon mindestens zweimal ganz nahe dran. Kürze ab, ich erzähle es euch nicht. Aber es hing schon oft an einem Faden. Es wird nicht langweilig da oben. Es ist Freude pur, es ist Herrlichkeit, es ist unvorstellbar. Großartig. Also sind wir alle Chefsache. So komme ich zu euch und werde euch zu mir nehmen, damit ihr dann seid, wo ich bin. Vers 7 haben wir das gelesen. Das ist der absolute Wille von Jesus Christus, dass du für immer und ewig bei ihm bist. Es ist nicht nur ein Wunsch, sondern es ist das Gebet von Jesus Christus und seine Gebete werden erfahrungsgemäß erhört. Vater, ich will das, wo ich bin. Auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Ja, es ist definitiv so. Jesus ging uns nicht voraus ins Vaterhaus, erklärte auch, wie wir da reinkommen. Seine Worte, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. So haben wir begonnen heute Morgen mit der Predigt. Wann hast du zuletzt gedacht, wie wird das alles wohl für mich enden? Wann hast du dir zuletzt darüber ängstlich Gedanken gemacht, ob es für dich einmal wirklich reichen wird und ob du genügend und vor Gott zu bestehen vermagst? Jetzt mal ganz ehrlich, hast du nicht auch schon? Also es heißt da irgendwie von einem Lehrer wird Doppeltes verlangt oder so etwas im Reich Gottes. Reicht das? Genügt das? Ihr denkt jetzt, ja, also wir haben Heilsgewissheit, wir sind sicher und so. Ja, aber ich habe schon viele Gotteskinder begleitet auf der letzten Wegstrecke. Und viele waren dann plötzlich gar nicht mehr so unglaublich sicher, ob das, was sie geliefert haben auf dieser Erde, genügt. Die waren so am geliefert festgehalten. Wenn du ans Liefern denkst, dann bist du geliefert. Es kommt da noch manchmal recht viel Unruhe auf. Da ist manchmal noch sehr viel Kampf auf diesem letzten Stück und sehr viel Anfechtung. Du brauchst aber, und das möchte ich deutlich sagen, für deine Heilsgewissheit nicht einfach so ein Eiscreme-Gefühl in deiner Seele oder in deinem Herzen. Sondern du darfst ganz nüchtern und ganz fest dem Wort Gottes vertrauen. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Das heißt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer 10, 13. Und wenn wir sagen, wir hätten nichts mit Sünde zu tun, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von jedem Unrecht reinigt. Da muss er bei dir sowieso, aber auch bei mir, recht viel reinigen. Ja, jedem Unrecht. Der Friede Gottes wird unsere Herzen erfüllen, der jeden Verstand übersteigt. Da sage ich manchmal, da muss er nicht viel übersteigen bei uns Menschen. Ja? Da haben wir nicht so viel vom Verstand. Aber wenn das Jesus sagt, er war schon in die Welt, denn die Welt ist durch ihn geworden. Habe ich heute Morgen im Zug predigen dürfen, habe ich so Freude. Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, schenkte er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Und so weiter. Fantastisch. Das ist Gottes Reset-Taste. Das ist so. Meine Frau hat eine Nähmaschine bekommen. Also, gekauft. Aber dann bekommen. So. Eine Bernina. Mit Touch. Oh, ich sollte keine Werbung machen, aber irgendwie so. Und das Allerwichtigste, hat sie mir gesagt, ist diese Taste. Wenn du da drückst, ist alles wieder auf Werkseinstellung. Fantastisch. Und diese Taste, die können wir erleben. Wenn wir uns bekehren, wenn wir zu Jesus kommen, das geht jetzt auch da nach Bellwald hoch, kannst nur diese Reset-Taste drücken und du bist vom Schöpfer her wieder auf Werkseinstellung. Punkt. Lass dir diese Werkseinstellung nicht rauben, sondern entwickle dich darin. Und dann hat er gemeint, er könne ja nicht beten, habe ich ihm gesagt, das ist schon gut, aber es stimmt nicht. Und da sagt er, ja was, ich kann nicht beten, habe ich gesagt, nicht mir sagen, ihm sagen und schon betest du. Ja, aber ich habe Zweifel, nicht mir sagen, ihm sagen und schon betest du. Es gibt keinen Mensch, der nicht beten kann, wir können alle beten. Und wer den Namen des Herrn vom Herzen her anruft, der ist gerettet. Aus Basterschluss. Das ist Gottes Taste für die Werkseinstellung bei uns Menschen. Seine Gnade stellt unseren geistes Leben wieder auf diese Werkseinstellung. Und das ist der Zugang zu diesem Daheimsein. Wir sind Wohnungsbesitzer, nicht erst dann, sondern schon hier und jetzt. Und das ist einigermaßen super. Wie wir zu dieser Wohnung im Vaterhaus gekommen sind, haben wir jetzt gehört. Nur, es drängen sich dann schon noch einige Fragen auf. Bedeutet diese Sicherheit, dass es nun ja eigentlich egal ist, wie wir leben? Wir haben ja da oben eine Wohnung. Uns schmeißt ja niemand mehr raus. Ist ja eigentlich Wurst. Wir haben ja diese Wohnung bereits bekommen. Jesus hat sie uns bereits zugesprochen. Wir sind nicht so weit, aber wir sind schon jetzt drin. So, irgendwie. Wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, bevor ich aus der Wohnung fliege? Oder kann ich gar nicht rausfallen? Das wären so zwei Fragen, die noch interessant sind. Natürlich wohnen wir ja noch gar nicht in der Wohnung. Trotzdem, wir wissen, das ewige Leben ist ja nicht erst im Himmel. Es ist schon hier. Wir haben den Himmel schon jetzt. Wir sind jetzt schon Wohnungsbesitzer in dieser Gemeinschaft. Und das macht einen gewaltigen Unterschied in unserem Leben. Es zählt heute schon. Nach Gottes Wort haben wir als Menschen ja einmal alle vor einen Gerichtstermin anzutragen. Zweites Stichwort zum Himmel. Wann hast du die letzte Predigt gehört über Gerichtstermin bei Gott? Da kommt Freude auf. He? Ja, ist aber so. Egal ob Wohnungsbesitzer oder nicht. Deshalb müssen wir uns diese Fragen um unser Hier und Jetzt unbedingt rechtzeitig stellen. Ich gehe kurz darauf ein. Ah, ich muss. Wohin muss ich? Habe ich abgestellt. Ja, viele sehen das Ganze mit der Wohnung eher locker. Ich behaupte fast, du gehörst dazu. Sie wissen, um die Wohnung bzw. um in den Himmel zu kommen, braucht man nichts zu tun. Leistung spielt bei Gott keine Rolle. Bei ihm gibt es keine Werkgerechtigkeit, nur eine Werkseinstellung. Keine Werkgerechtigkeit und natürlich haben Sie auch schon alle einmal gehört im CZB, ein Kind Gottes kann niemals verloren gehen. Haben wir ja gehört. Bravo. Ihr Fazit, und das ist die Gefahr. Gnade, Gnade, Gnade. Mein Lebensstil und ein paar Sünden sind ja nur halb so wild. Schließlich ist Jesus auch dafür gestorben. Punkt. Das sind die Löcke vom Höcki. Manche sehen das Ganze mit der Wohnung aber eben nicht so locker. Grundsätzlich ist für sie auch klar, dass man zunächst hier nichts leisten muss und kann, um da reinzukommen. Gnade und Sündenvergebung ist es, weil Jesus Christus gestorben ist. Das sind die Voraussetzungen. Viele sehen das Ganze aber weniger locker. Für sie ist Gott der strenge Besitzer und Vermieter, dem sie durch ihre perfekte Einstellung gefallen müssen. Das sind dann oft eher verkrampfte Christen, wenn es um den Himmel geht und um die Ewigkeit geht. Sie wissen das alles zwar, was ich erwähnt habe, aber im Vordergrund steht bei ihnen Leistung. Mitarbeit. Wenn es um Mitarbeit in der Gemeinde geht, sind das immer die Ersten, die den Namen reinschreiben. Nicht aus Angst, um verloren zu gehen, aber man muss da irgendwie diesem Wohnungsbesitzer im Himmel oder so, muss man irgendwie gerecht werden. Stille Zeit, absolut ein Muss, Pflicht. Gemeinde besuchen, sowieso klar. Übrigens schön, dass du da bist heute Morgen. Einsatz, Mitarbeit in der Gemeinde und Einsätze machen bis nach Uganda oder noch weiter, bis sie fast verheizt sind. Es geht ja schließlich um den Siegeskranz. Und da ist jede Sünde eine absolute Katastrophe. Und sie schieben sofort Panik, dass sie vielleicht aus der Gnade fallen. Hoffentlich vergibt mir Gott noch einmal. So, ihr seht, wir sind so verschieden, denke ich. Aber was wirklich wichtig ist, und das ist dann so, in die Richtung geht es, glaube ich, wir leben nicht in einem Mietsverhältnis, sondern in einer Wohngemeinschaft. Und da müssen wir hin. Eine Wohngemeinschaft nicht erst dort, sondern hier schon. Ich denke, das ist wichtig. Das beste Beispiel ist der Jüngere der beiden verlorenen Söhne. Lukas 15. Der Jüngere, der hat alles verloren, aber er wusste, dass er bei seinem Vater noch eine Wohnung hat. Hast du vielleicht noch fast nie darüber gepredigt gehört oder darüber nachgedacht? Er hatte ja die Wohnung nicht verloren. Er hatte sie nur nicht bewohnt. Eigentlich. Der Vater im Himmel hat ja nicht seine Wohnung vernagelt, sondern er hat sie offen behalten. Und auch wenn wir manchmal neben den Schuhen sind, dann wissen wir, wir werden nicht, glaube ich, enterbt, sondern es hat eine Wohnung im Himmel. Aber es ist wichtig, dass wir im Hier und Jetzt schon in einem guten Verhältnis zum Vater im Himmel sind. Diese Wohnung besetzen irgendwie. Wunderbar. Dann ist aber noch der andere Sohn und der war übel dran. Der war zu Hause. Der war quasi da, der ist nicht abgehauen. Aber der hatte mit dem Vater einen Mietvertrag. Keine WG. Der hatte eine Aufgabenliste. Keine Wohngemeinschaft. Der lebte im Stress, in der Angst, in der Pflichterfüllung, im Leistungsprinzip, in all diesen Dingen drin gefangen. Er war zu Hause, aber ohne Wohngemeinschaft. Er war zu Hause, aber hatte die Herzensbeziehung nicht. Und das ist mir das Allerwichtigste. Darum hat der Jesus gesagt, hallo, vertraut mir, vertraut Gott, keine Angst, in welcher Situation ihr seid. Euer Vater hat ein Haus. Es ist bereit. Da hinein gehört ihr. Und das soll uns nicht an Vorschriften erinnern, wie wir jetzt da so knapp reinkommen, sondern es soll in unserem Herzen Freude sein, mit diesem Vater zu kommunizieren. Und dann werden die Probleme so klein und der Himmel so groß, der uns erwartet. Das ist wie bei David und Goliath, meine Lieben. Goliath war riesengroß. Das war nur für einen gut, dass der so groß war, für den David. Denn der dachte, diesen Fleischmocken kann ich gar nicht verfehlen mit meiner Schleuder. Der ist so groß, da kannst du gar nicht daneben schießen. Also er definierte das riesige Problem über seinen Gott. Und wenn wir diesen Gott, mit ihm in einer WG sind, definieren wir all unsere Probleme, unsere Sorgen, alles ganz anders. Weil wir in einer Bindung sind, weil wir nicht auf den Himmel vertröstet werden, sondern weil der Himmel in uns drin ist und Freude macht, einen solchen Vater zu haben und mit ihm in enger Gemeinschaft zu stehen. Lebst du noch in der Fremde oder, was noch schlimmer ist, in einem vaterlosen Vaterhaus? Das ist definitiv entscheidend. Es gibt so viele Gotteskinder, die beten unser Vater, aber sie sind vaterlos, weil sie in den Gesetzen, in den Vorschriften, in den Leistungen gefangen sind. Und jetzt schließe ich ab. Ich glaube, ich mag noch durch. Der nächste Punkt, das große Fest. Beim Wort Gericht denken wir ja sofort an Strafe. Meine Lieben, wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes erscheinen. Auch ich. Und ich muss sagen, das hat mir oft etwas Kopfschmerzen gemacht. Also ich meine, kein Wort auf eurer Lippe. Mein Gott, was ich alles nicht gemacht habe, was ich hätte machen sollen. Und noch viel schlimmer, was ich alles getan habe und ich hätte es gescheiter nicht getan. Naja, also wenn jemand sich gar nicht vorstellen kann, dass ich nicht so ein toller Typ bin, der muss einfach mal mit meiner Frau reden, die weiß ziemlich genau Bescheid. Aber da sie ein toller Typ ist, redet sie nicht darüber. So, kommt es aufs selbe raus. Das Gericht. Gericht, wisst ihr, warum wir da nicht so gerne hingehen? Weil meistens Ungehorsam im Spiel ist. Wenn du eine Vorladung kriegst, ist meistens was dran. Die Bibel redet aber von ganz verschiedenen Gerichten. Im Kontext unserer Leben als Wohnungsbesitzer im Hier und Jetzt geht es nicht um ein Strafgericht, sondern es geht um ein herrliches Preisgericht Christi, findet vermutlich direkt nach der Entrückung statt, Klammer geschlossen. 2. Korinther 5,10 spricht darüber, Römer 14,10 spricht darüber, 2. Korinther 4,14 und andere sprechen davon. Wir wenden uns aber im Kontext unseres Themas, der Himmel erwartet uns, folgendem Bibeltext zu. Und der soll dir Freude machen. Wenn jemands Werk bleiben wird, dass er darauf gebaut hat, auf Jesus Christus, die Erlösung, das Fundament, so wird er Lohn erhalten. Wenn jemand das Werk verbrennen sollte, so wird er ihn verwirken. Aber jetzt kommt etwas Unglaubliches. Er selbst aber wird gerettet werden, jedoch nur so wie durchs Feuer hindurch. 1. Korinther 3, 12 bis 15. Freust du dich auf dieses Preisgericht? Ja, Mensch, ja, ist gut. Da könnte ich jetzt eigentlich Amen sagen und fertig machen. Aber ich traue der Sache da manchmal trotzdem nicht so. In Matthäus 10, 41 bis 42 ermutigt Jesus, dass selbst ein Becher kalten Wassers in Liebe gereicht wird, belohnt wird. Wer immer das eingeschenkt hat, wenn es nicht aus Pflicht war, sondern aus Liebe, kriegt Lohn im Himmel. Nichts wird unbelohnt bleiben. Aber es heißt dann auch, wenn jemand das Werk verbrennen sollte, so wird er ihn verwirken, diesen Lohn. Er selbst aber wird gerettet werden, jedoch nur so wie durchs Feuer hindurch. Liebst du diesen Vers? Also, bei mir so mittelprächtig. Also ich denke dann, oh, da bist du da oben, stehst vor dem Preisgericht, erinnerst Gott an diese super Predigt, die du heute gesagt hast, und er nimmt den dicken Strich und streicht das Zeug durch. Nix. Dann erinnere ich ihn an das und an das und an das und sein Filzstück wird immer dicker und er... Ja, was machen wir jetzt damit? Am besten kommen wir zum Abschluss. Ich wage einen Versuch, ein Gleichnis, das mir der Herr aufs Herz gelegt hat, und ich kann dir sagen, mir fiel es wie Schuppen vor den Augen. Und ich kann jetzt sagen, ich freue mich auf den Himmelpreisgericht hin oder her. Weißt du warum? Als ich darüber nachdachte und mir fiel einfach theologisch nicht viel ein, da hat mir, ich sag's mal so, der Geist Gottes ein Bild geschenkt. Und das war unsere jüngere Tochter. Also ich weiß nicht, wer es weiß. Bei Prüfungen habe ich immer die Ruhe selbst. Zum Beispiel an die Lehrabschlussprüfung bin ich im Tram in Zürich verschlafen. Und beim Gewerbeschulhaus fuhr ich vorbei, schlafend. Dabei hätte ich an die Abschlussprüfung gehen müssen. Also wenn jemand Nerven hat, dann hat er. Und die ganze Schlaufe und zurück, und da bin ich mit Schrecken erwacht und etwa 3/4 Stunde zu spät an die Abschlussprüfung gekommen. Die waren alle schon am Zeichnen und am Machen. Der Lehrer, eine verrückt, hat mich nicht zu Hause geschickt, hat mich einfach ganz hinten geschickt und voilà, hast halt 3/4 Stunde weniger Zeit, um diese technische Zeichnung zu machen. Das Resultat spare ich euch. Also es ging. Und dann unsere Tochter, Tamar. Du glaubst es nicht? Elisabeth kommt und sagt, du bist damals schon gegangen. Adel AP. Und ich, ja. Ja, woher soll ich das wissen? Wir machten die Zimmertüre auf. Die hat die Nerven vom Vater. Die schlief. Die hat die Lehrabschlussprüfung auch verschlafen. Und ging an die Abschlussprüfung. Sie war so ein bisschen der Minimalist. Es ging alles ratzfatz, zack. In 10 Minuten hat die alles immer erledigt. Egal was. Nicht so perfekt zugegeben, aber erledigt. Und dann ging sie an diese Diplomfeier und hat eine relativ gute Note geschossen. Und da hat mir ihre Freundin erzählt, als das bekannt gegeben wurde, sei sie nach vorne gehüpft. Jubelnd. Es ist so ein Temperamentbolzen. Und hätte gesagt, ist ja nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich gelernt hätte. Ist ja nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich gelernt hätte. So. Das Bild kam mir vor Augen bei dem Preisgericht. Viele nehmen das Zeugnis einmal mit Ernüchterung, Enttäuschung oder gar Zerknirschung entgegen, aber ich glaube, es wird niemand weinen. Es ist wie bei einem solchen Abschlussfest. Es ist dann einfach im Himmel. Die Freude darüber, dass es heißt bestanden, dass es heißt durchgekommen, unabhängig davon, nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn ich all die Werke getan hätte und gelernt hätte und all das, das ist das eine. Sie hätte ja viel besser sein können, aber das hat sie nicht zu Tränen gerührt. Ihr Hüpfen kam nicht dadurch, sondern bestanden. Und so, glaube ich, werden wir dank Jesus Christus einmal in den Himmel hineinhüpfen und vielleicht nicht gerade nicht sagen, nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn ich Papst gewesen wäre oder irgend sowas. Aber es wird Freude sein. Wir sind gerettet, wir sind dort, und dieses Gerettetsein ist nicht ein Zweitklasse-Gerettetsein. Bestanden, das ist das Wesentliche. Nach den Noten und Komma nach dem 4 oder 5 fragt kein Meister mehr später. Wichtig ist bestanden. Und wir sind drin. Natürlich ist es eine besondere Freude, wenn du der Klassenbeste warst und, aber ja, also, okay. Ich hoffe einfach, dass ihr Freude habt. Wir kommen in den Himmel, wir werden bestehen. Dank Jesus Christus. Heißt aber nicht, dass wir an die Grenze gehen, dass wir fast zur Wohnung rausfliegen, sondern wir wollen auch hier leben. Aber es geht um Beziehung, es geht um Wege und nicht um Aufgaben machen und lernen. So, fertig, ich schließe ab. So, die Zusammenfassung. Die Dankbarkeit, die tiefe Dankbarkeit darüber, trotz allem bestanden zu haben, ein großes Fest, glaub mir. Daheim im Vaterhaus. Wohnungsbesitzer im Hier und Jetzt. Nicht Mietverhältnis, Wohngemeinschaft, das große Fest. Und etwas von diesem großen Fest dürfen wir jetzt bei diesem Abendmahl gemeinsam feiern. Ich freue mich einfach jetzt schon ganz enorm darauf.